Ein Teil der heutigen Predigt habe ich schon im letzten August, also vor einigen Monaten vorbereitet. Ich hatte in meiner Bibel-App einen Leseplan, der über eine Woche ging, mit dem Titel Kryptonit gelesen, den ich gerne mit euch teilen wollte, aber dann kam es einfach nicht so weit. Und dann hatten wir in den letzten Wochen in der Bibelstunde die Themen Begraben in der Taufe, Versagen von mit Gott Versöhnten, die Themen Gemeinde und Versuchung. Ja, heute ist Ostern und ich bin dran mit der Predigt und alles passt irgendwie zusammen. Und ich möchte euch mitnehmen in den Leseplan und ich möchte mit euch teilen, was mir in den letzten Tagen so durch den Kopf gegangen ist. Und ich möchte gleich am Anfang sagen, dass ich diese Predigt am meisten brauche, weil ich zwar davon rede, ich weiß, dass es stimmt, ich mich aber furchtbar schwer damit tue, das umzusetzen. Also, wie gesagt, der Leseplan ging über 7 Tage, immer mit kurzen Texten. Und ich beginne mal mit Tag 1 des Leseplans. Es mag dich überraschen, dass mein Ziel für den ersten Tag dieser Andacht ist, deine Vorstellung zunichte zu machen, und ich werde dir erzählen, warum. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was in der Kirche im Neuen Testament passiert ist, und dem, was heute in der Kirche passiert. Es wäre einfach, die Abkopplung auf kaputte Institutionen, gottlose Leiter, die Kultur und so weiter zu verschieben. Aber lasst uns diese Chance nutzen, um unser eigenes Leben zu begutachten. Jeder kennt wahrscheinlich Superman. Superman hat außergewöhnliche Kräfte. Er kann fliegen, er ist unverwundbar und es gibt niemanden, der es mit ihm aufnehmen kann. Er kann Dinge, die normale Menschen nicht können. Allerdings ist Superman nicht echt, sondern nur eine erfundene Geschichte. Die Wahrheit ist, dass die Christen im ersten Jahrhundert die tatsächlichen Supermenschen waren. Und die Welt bewunderte sie. Ich möchte euch einige Beispiele ihrer Heldentaten nennen, die man in der Bibel findet. In Apostelgeschichte 4, Vers 33 bis 35 lesen wir, dass es in ihrer Gemeinschaft niemanden gab, dem etwas fehlte. Niemand hatte körperliche Beschwerden irgendeiner Art und niemand benötigte staatliche Unterstützung. Ganze Städte bekehrten sich in kürzester Zeit zu Jesus und das Evangelium breitete sich in wenigen Jahren in ganzen Regionen aus. Gottes Kraft wurde durch sie so sehr sichtbar, dass sie andere davon überzeugen mussten, dass sie keine Götter waren. Steht in Apostelgeschichte 10, Vers 25 bis 26 und Apostelgeschichte 14. Denkt mal kurz darüber nach. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 lesen wir, dass ihre Lobpreiszeiten so kraftvoll waren, dass die Erde bebte. Dadurch hatten sie den Ruf, Menschen zu sein, die die Welt auf den Kopf stellten. Was uns wirklich herausfordern sollte, ist die Aussage in Gottes Wort, dass die Christen in den letzten Tagen sogar mehr als die ersten Gläubigen tun werden. Die Frage ist, warum sehen wir die größeren Werke nicht, die Gott uns verheißt? Was ist los mit uns im Superman? Auf Supermans Heimatplaneten gab es eine Substanz namens Kryptonit. Wenn er sich ihr näherte, verlor er alle seine Superkräfte und wurde schwach, sogar schwächer als ein normaler Mensch. Ich glaube, dass es auch in der Kirche, der Gemeinschaft von Individuen, die behaupten, Jesus Christus zu folgen, Kryptonit gibt, wie bei Superman. Wenn wir uns die Kirchen, Gemeinden oder Gläubigen heute anschauen, sehen wir, dass es dort ebenso viele Scheidungen, Konsum von Pornografie, unmoralisches Verhalten, Geldsucht, Neid und fehlende Vergebungsbereitschaft gibt, wie bei den Ungläubigen. Häufig sogar noch mehr. Es wird deutlich, dass auch wir Kryptonit unter uns haben, das uns unserer Superkräfte beraubt. Unser Kryptonit heißt Sünde. Es ist die Sünde, mit der wir uns abgefunden haben. Es ist die Sünde, die wir nicht mehr als Sünde benennen. Es ist die Sünde, die wir uns gönnen, wo wir doch in so vielen Dingen schon gehorsam sind. Wir wollen einmal genauer hinschauen, was dieses Kryptonit ist und wie wir es loswerden können.
Aber ich verstehe nicht.
Kryptonit, das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist für uns, es ist Sünde. Aber zuerst müssen wir von unserem Potenzial wissen und es glauben. Denn du wirst nicht sehr motiviert sein, wenn ein Potenzial zu entfalten, das du gar nicht kennst. Doch jetzt kennst du dein Potenzial. Was wirst du damit tun? Soll ich vielleicht lieber die Maske abnehmen? Ist das denn besser zu verstehen?
Ja.
Okay. Tag 2 des Leseplans. Eines Abends kommt Justin von der Arbeit nach Hause und findet seine Frau Angela besonders aufwendig geschminkt und einem wunderschönen Outfit vor. Er schließt daraus, dass sie etwas Besonderes für die beiden geplant hat und bietet ihr an, sich auch schick zu machen. Angela antwortet etwas verstört: Oh Schatz, heute gehe ich mit Toni aus. Wir werden gemeinsam zu Abend essen, ins Kino gehen und uns dann im teuersten Hotel der Stadt niederlassen. Ich sollte so gegen morgen Vormittag zurück sein. Wer ist Toni? Fragt Justin mit energischem Ton. Er ist mein Liebhaber aus der Schule, antwortet sie. Was? Du kannst nicht mit ihm ausgehen. Na, warum nicht? Ja, weil wir verheiratet sind. Wir sind uns gegenseitig verpflichtet. Wir gehen nicht mit anderen Leuten aus. Erklärt er das, was seiner Meinung nach doch selbstverständlich sein sollte. Warte, mein Schatz, erwidert Angela. Du bist mein Liebster. Ich liebe dich mehr als alle meine alten Liebhaber. Aber du kannst nicht wirklich verlangen, dass ich sie nicht mehr sehe. Jahrelang standen sie mir nahe. Ich liebe sie immer noch und ich möchte mit ihnen gemeinsame Zeit genießen. Was daran ist bitte schön falsch? Offenbar ist das kein richtiges Pärchen. Es ist für uns unvorstellbar, dass man das Exklusive einer Ehebeziehung nicht versteht. Sicherlich würde keiner von uns jemanden wie Angela heiraten, die erwartet, weiterhin mit ihren alten Liebhabern ausgehen zu können. Doch in unserer Beziehung zu Jesus verhalten sich viele von uns genauso. In der Bibel vergleicht Gott die Beziehung zu ihm immer wieder mit einem ehelichen Verhältnis. Gott spricht auf diese Weise auch über seine Beziehung zum Volk Israel im Alten Testament. Interessanterweise hat es jedes Mal, wenn Gott durch die Propheten zu Israel sprach, wie sie gegen ihn Ehebruch begingen, mit dem Thema Götzendienst zu tun. Wir verbinden Götzendienst vielleicht eher mit dem Niederbeugen vor Statuen. In der Bibel definiert Gott Anbetung das erste Mal in der Geschichte von Abraham und Isaak. In dieser Geschichte sehen wir, dass Anbetung Gehorsam bedeutet. Anbetung ist nicht ein langsames, wunderschönes Lied. Anbetung ist Gehorsam. Es kommt nicht darauf an, wie wir in der Kirche auftreten. Wenn wir es versäumen, Gott in unserem alltäglichen Leben zu gehorchen, beten wir ihn nicht an und begehen in der Tat Ehebruch wie Angela. Wie ist es, wenn du dir vor Augen hältst, dass Ungehorsam von Gott gleichgesetzt wird mit Ehebruch? Wie oft bist du bewusst ungehorsam? Tag 3. Wenn du Angela anschaust, dann ist die Wurzel ihres Ehebruchs ihr Verlangen. Ein anderes Wort für dieses Verlangen ist Habsucht. Habsucht ist kein Thema, über das man heutzutage viel redet. Deshalb lasst sie mich definieren. Nach dem Merriam-Webster Wörterbuch ist Habsucht ein starkes Verlangen, etwas angeblich Gutes zu erreichen. Eine Anerklärung von Habsucht findet man in Kolosser 3, Vers 5, wo Paulus sagt: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Habt ihr das gehört? Paulus sagt, dass Habsucht Götzendienst ist. Bei Götzendienst mögen wir an Statuen und all diese Dinge denken, aber die Wurzel der Habsucht ist sündiges Verlangen. Gott hat uns eine Anleitung gegeben, wie wir Habsucht überwinden können, und zwar mit Genügsamkeit. Mit Genügsamkeit oder Zufriedenheit entfernen wir uns vom Götzendienst und nähern uns dem Herzen Gottes, während Habsucht uns von Gott wegzieht und zum Altar des Götzendienstes führt. Deshalb schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes: Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Wenn wir also zulassen, dass in uns Begehrlichkeiten wachsen und wir uns ihnen hingeben und uns von ihnen leiten lassen, dann ist es das gleiche wie Ehebruch. Angela begehrte andere Männer, ohne Justin zu erlauben, ihre Bedürfnisse zu stillen. Die Bibelverse fordern uns auf, uns mit Gott zufrieden zu geben, in dem Wissen, dass er all unsere Bedürfnisse stillen wird. Wenn wir uns zu einer anderen Quelle außerhalb Gottes wenden und außerhalb seiner vorgeschriebenen Lebensweise wandeln, dann ist es Götzendienst. Das bedeutet Folgendes: Wenn ein Gläubiger den Willen Gottes kennt, sich dann auch absichtlich für die eigenen Sehnsüchte entscheidet, dann ist das Götzendienst. Er hat sich entschieden, sein Verlangen anzubeten statt Gott. Wenn du deine eigenen Ziele, Prioritäten und Gewohnheiten anschaust, was würdest du sagen, ist stärker in deinem Leben? Habsucht oder Zufriedenheit? Tag 4. Ich möchte euch die heimtückischste Täuschung zeigen, die Christen zum Götzendienst verführt. Sogar gerade jetzt. Damit mir das gelingt, möchte ich, dass ihr an die Geschichte des goldenen Kalbs am Berg Sinai denkt. Vielleicht erinnert euch daran, dass Gott das Volk Israel gerade durch viele kraftvolle Wunder gerettet und sie durch die Wüste zum Berg Sinai geführt hat. Er verkündete ihnen seine Gebote, doch sie schreckten zurück und bestanden darauf, dass Mose auf den Berg ging und mit Gott alleine sprach. Während Moses Abwesenheit verliert das Volk die Geduld. Sie gehen zu Aaron, Moses Bruder, und verlangen von ihm, dass er ihnen Götter anfertigt, die sie ins verheißene Land führen. Das Wort, das sie für Götter verwenden, ist das Wort Elohim, das im Alten Testament sowohl dafür gebraucht wird, heidnische Götter als auch den wahren Gott zu bezeichnen. Deshalb wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, über wen sie eigentlich reden. Aaron gibt ihren Forderungen nach und fertigt eine Statue in Form eines goldenen Kalbes an. Die Israeliten rufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Wir wissen immer noch nicht, von welchem Gott sie sprechen. Aber Aaron verdeutlicht es mit seiner Aussage: Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. In 2. Mose 32, Vers 5. Das geschriebene Wort Herrn beschreibt den Namen Gottes Jahwe. Jetzt wissen wir also, über wen sie reden. Folgendes passiert hier: Das Volk verkündet: Jahwe ist unser Gott. Jahwe rettet uns aus Ägypten. Jahwe ist unser Herr. Doch sie beten trotzdem einen Götzen an. Wir müssen diesen wichtigen Warnhinweis erkennen: Wenn das Volk Israel die richtigen Aussagen machen konnte, während sie einen Götzen anbeteten, dann kann uns das auch passieren. Tatsächlich machen das viele Christen täglich. Sie behaupten, Jesus ist Herr, aber sie folgen Jesus nicht nach. So wie Israel behauptete, Jahwe anzubeten, aber ihren eigenen Sehnsüchten anstelle von Gottes ausgesprochenen Willen folgten, so wählen Christen die Bibelstellen selbst, denen sie folgen wollen, und ignorieren den Teil, der sie herausfordert. Dadurch entsteht ein Abklatsch von Jesus, ein Götze. Es geht nicht mehr darum, Jesus in Wahrheit anzubeten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wie können wir sicher gehen, dass wir den wahren Jesus anbeten und nicht ein Abklatsch davon? Wie ist ein Jahwe-Abklatsch in Israel entstanden und wie entwickelt sich heutzutage ein Jesus-Abklatsch in der Kirche? Beide Entwicklungen sind das Ergebnis eines verhärteten Herzens, das sich aus dem Fehlen von wahrer Umkehr bildet. Das muss dich jetzt nicht nervös machen. Ich weiß, dass Buße auf eine Art und Weise gepredigt wurde, die in die Sklaverei führt. Was aber sicherlich keine biblische Buße ist. Die Wahrheit ist, dass wir Buße brauchen, weil wir ohne sie nicht das Leben empfangen können, das Gott für uns hat. Wenn wir uns anschauen, was die Bibel sagt, finden wir heraus, dass fast jede Stimme des Neuen Testaments klar und eindeutig sagt, Buße sei ein wesentlicher Teil unseres Lebens in Christus. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das sagen. Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, andere Jünger, Jesus selbst und sogar Gott der Vater. Es ist eine wichtige und unmissverständlich eindeutige Wahrheit. Das bedeutet, dass es keinen richtigen Glauben an Jesus Christus gibt, ohne Umkehr von Sünde, die uns bewusst ist. Und was ist Sünde? Sünde ist der Gegensatz zum Besten, das Gott für uns bereithält. Das bedeutet, wenn wir uns Christus nicht zuwenden können, wenn wir uns gleichzeitig weigern, uns von Dingen wie sexuellen Ausschweifungen, Tratsch oder fehlender Vergebungsbereitschaft abzuwenden. Wie kannst du von dir behaupten, ein Christ zu sein und gleichzeitig mutwillig an diesen Dingen festhalten? Tatsache ist, dass es über 500 Verhaltensgebote im Neuen Testament gibt. Gott gibt uns diese Anweisungen, weil er niemals tolerieren wird, was dich kaputt machen kann. Er liebt dich zu sehr. Aber wenn wir an den Sünden festhalten, von denen uns Christus durch seinen Tod befreien wollte, dann erschaffen wir einen Abklatsch von Jesus und unser Glaube ist nur Einbildung. Buße, wie wir sie aus der Bibel kennen, ist die ultimative Demutshaltung. Denn sie öffnet unser Leben für Gottes erstaunliche Gnade. Gott verspricht uns Gnade gerade dann, wenn wir uns erniedrigen. Deshalb ist Buße so wichtig. Wir dürfen uns nicht dafür schämen. Sowohl suchende als auch bekennende Christen müssen wissen, dass es ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens ist und unserer Errettung. Umkehr bedeutet, dass unsere Gedanken so tief zu verändern, dass es auch Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit bis zum tiefsten unseres Seins hat. Wenn wir uns Christus zuwenden, dann macht er uns komplett neu, indem er uns die Gnade schenkt, so zu leben wie er. Das ist biblische Umkehr. Der Vorgang, in Christus wiederhergestellt zu werden. Damit Gottes Wesen und seine Güte in dieser Welt hinein zurückgespiegelt wird. Gibt es eine bessere Einladung als diese? Tag 6. Es gibt drei unterschiedliche Szenarien, die entstehen, wenn wir uns das Verhältnis von Christen zur Sünde anschauen. Zunächst gibt es bekennende Christen, die Sünde aufgrund ihrer Hartherzigkeit übersehen. Dann gibt es bekennende Christen, die der Lüge glauben, dass wir von Natur aus Sünder sind, Jesus' Blut aber nur kraftvoll genug ist, um uns von der Konsequenz der Sünde zu befreien, aber nicht von unserer sündigen Gebundenheit. Diese beiden Gruppen sind der Sünde hingegeben, damit wie Kryptonit im Leib Jesu. Sie schwächen den ganzen Leib, weil sie gewollt ungehorsam gegenüber Christus sind. Jedoch gibt es eine dritte Gruppe, Christen, die damit kämpfen, frei von Sünde zu werden. Zu dieser Gruppe möchte ich heute sprechen. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, Jesus wird niemals aufhören, dir zu vergeben. Er sieht die Qual, die deine Sünde dir bringt, jedes Mal, wenn du fällst. Er weiß, dass du wahrhaftig frei davon werden willst. Und durch seine Gnade können diese Worte dir heute dabei helfen. Der Verfasser des Leseplans berichtet dann aus seinem eigenen Leben Folgendes. Ich war für viele Jahre Teil dieser Gruppe, weil ich süchtig nach Pornografie war. Ich entwickelte die Sucht einige Jahre, bevor ich Christ wurde. Aber selbst nachdem ich geheiratet hatte und als ich in der Gemeinde mitarbeitete, wurde ich nicht frei davon. Einmal betete einer der meist respektierten Pastoren in Amerika für die Befreiung von meiner Sucht, doch nichts half. Ich erlangte meine Freiheit nicht, bis ich meine Prioritäten veränderte. Am Anfang wollte ich, dass Gott mich befreite, weil ich mir Sorgen machte, dass meine Sünde mich in meinem Dienst in der Gemeinde hindern könnte. Aber dann veränderte sich mein Herz und ich begann mich darauf zu konzentrieren, wie meine Entscheidungen meine Intimität zu Jesus beeinflussten. Ich fing an, mir Gedanken darüber zu machen, wie meine Sünde auf Gott wirkte. In 2. Korinther 7, Vers 10 stellt Paulus zwei Arten von Betrübnis gegenüber. Traurigkeit gegenüber Gott, die uns zur Rettung führt. Und weltliche Traurigkeit, die zum Tod führt. Meine Geschichte verdeutlicht beide Arten dieser Betrübnis. Zuerst war meine Traurigkeit weltlich, weil ich mir Sorgen machte, was mit mir passieren würde. Aber später wurde meine Traurigkeit göttlich, denn ich machte mir Sorgen darüber, wie meine Sünde Gott und andere Menschen verletzen könnte. Du kannst Gottes Kraft empfangen, damit du frei von Sünde wirst und ein übernatürliches Leben erhalten kannst. Strecke dich nach göttlicher Umkehr aus, empfange Gottes Vergebung und lebe gestärkt dein neues Leben in Christus. Tag 7. Der Aufruf zur Buße, der in und von der Kirche heutzutage benötigt wird, ist ein Aufruf zu dem, was wir am meisten brauchen: wahre Liebe. Der Mangel an wahrer Liebe in der Kirche füllt unsere Gottesdienste, unseren Dienst am anderen und unser Zuhause mit zwei Extremen: Toleranz und Gesetzlichkeit. Die Toleranz kann uns täuschen und so aussehen, als wäre sie Liebe. Wir benutzen die Bibel, um Liebe unter anderem als geduldig, freundlich, nicht eifernd, nicht ungehörig und nicht egoistisch zu beschreiben. Die Liebe der Welt jedoch kann auch viele dieser Attribute beinhalten. Was christliche Liebe von weltlicher Liebe unterscheidet, ist, dass christliche Liebe Gottes Anweisung folgt. Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, schreibt der Apostel Johannes, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Das bedeutet, dass ich nicht in der Liebe Gottes wandle, wenn ich zwar geduldig, nicht unverschämt, nicht eifersüchtig und nicht überheblich bin, aber trotzdem in bewusster Sünde lebe. Wahre Liebe ist sowohl durch Wahrheit als auch durch Liebe gekennzeichnet. Wahrheit ohne Liebe führt uns die Straße runter zum Buchstaben des Gesetzes, welcher tötet: Gesetzlichkeit. Traurigerweise reagieren Menschen auf Gesetzlichkeit mit dem anderen Extrem, indem sie Korrektur und biblische Warnung meiden, die aber für die Gesundheit und den Aufbau der Gemeinde ausschlaggebend sind. Lasst uns mal ehrlich sein. Wir denken, dass es Männern und Frauen, die zur Buße aufrufen, am Mitgefühl, Sanftheit, Freundlichkeit und Liebe mangelt. Bedenke jedoch, wenn ich einen blinden Mann sehe, der geradewegs auf eine Klippe zusteuert, die ihm den sicheren Tod bringt, dann erfordert Liebe, dass ich ihn von diesem Weg abbringe. In unserer Gesellschaft und auch in vielen Kirchen wird solche aufrichtige Liebe, die zur Buße aufruft, als engstirnig und gehässig wahrgenommen. Dieses Phänomen taucht auf, weil sich viele nur mit dem Leben auf der Erde und nicht mit der Ewigkeit beschäftigen. Wenn uns klar wird, dass dieses Leben weniger als ein Wimpernschlag im Angesicht der Ewigkeit ist, dann würden wir anders leben. Wir müssen das Leben in einem ewig währenden Kontext sehen, um wahre Liebe verstehen zu können. Diese Art der Liebe benötigt die Kirche: ewige Liebe, wahre Liebe. Liebe, die Sünde konfrontiert und zur Buße ruft, jedoch gleichzeitig eine geduldige, freundliche und sanftmütige Liebe. Soweit der Leseplan. Heute ist Ostern und wir denken daran, dass der Herr den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Wir haben durch den Herrn ebenfalls den Tod besiegt und haben neues, ewiges Leben bekommen. In der Taufe haben wir bezeugt, dass der alte Mensch begraben und der neue Mensch in Jesus auferstanden ist. Lassen wir den neuen Menschen leben.